Andreas, Menschen kaufen bei Menschen und finden dann die passende Excel-Tabelle, dein Spruch. Beziehungsweise ja. 95% der Kaufentscheidungen werden emotional getroffen und dann rational begründet. Ist auch dein Spruch.
Ja.
Wir unterhalten uns heute mal über die dunkle Seite der Macht, beziehungsweise dunkle Seite des Verkaufs. Und sowohl als Käufer als auch als Verkäufer über Manipulationstechniken.
Ja. Bevor wir natürlich über das Thema Manipulationstechniken sprechen, Christian, sollten wir natürlich erstmal das Thema Manipulation auseinandernehmen.
Ja.
Es gibt ja, ich sag mal, die helle Seite der Macht, um in deinem Wording mal zu bleiben, und es gibt die dunkle Seite der Macht bei der Manipulation. Also ich glaube, die Frage ist natürlich eher in erster Linie, welche Intention verbinde ich damit?
Ja. Ja,
tue ich es dem Kunden zuliebe, dass der Kunde die Kaufentscheidung trifft und ich ihm wirklich auch helfen kann und will und das wirklich auch vordergründig mein erstes Ziel ist? Oder tue ich es halt nur einzig und allein deswegen, weil ich meinen Kaufabschluss haben will, mein Konto füllen will und der Kunde ist mir eigentlich scheißegal, dann sind wir sicherlich auf der dunklen Seite der Manipulation.
Richtig.
Und deswegen, ich glaube, da dürfen wir jetzt ein bisschen tiefer natürlich auch reinschauen, was sind die verschiedenen Techniken, die da angewendet werden. Wie gesagt, das Messer als solches ist nicht negativ, ja, ein Messer ist neutral. Die Frage ist, nehme ich das Messer, um einen gefangenen Delfin aus dem Fischernetz rauszuschneiden, ja, der, um ihm wieder die Freiheit zu entlassen, oder nehme ich das Messer, um filetieren und mir ein schönes Abendessen zu machen. Ja? Da entscheidet sich die Intention.
Vielleicht können wir es dann abrunden, irgendwie noch für ein oder mit ein paar Hinweisen, wie man es erkennt, wann man eigentlich manipuliert wird. Was halt für mich wichtig ist, darüber zu sprechen, ist, dass ich eben im Tagesgeschäft wahnsinnig viel mit Leuten zu tun habe, mit Kunden zu tun habe, die schlechte Erfahrungen gemacht haben und die ja tatsächlich eine Abwehrhaltung aufgebaut haben wegen dieser schlechten Erfahrungen. Und ja. Ich finde, das muss
man. Nee, jetzt sollte man beides machen, weil einerseits, wie gesagt, es ist ja heute so, dass sie nach wie vor sehr stark im Einsatz sind, diese Dinge, und wie man da auch wieder seriös rauskommt.
Ja.
Aus dieser ganzen Nummer, ohne vielleicht selber wieder Schiffbruch zu erleiden. Aber wir müssen uns natürlich auch drüber unterhalten, wie ich als Selbstständiger, als Unternehmer damit umgehe, weil es natürlich immer leicht ist, an Tagen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, dann doch wieder in diese vermeintlich erfolgreichen Muster zu verfallen, zu sagen, hey, mach ich es halt doch so wie alle anderen. Ja?
Okay, wollen wir einsteigen. Also ich habe hier ein paar Sachen auf der Liste tatsächlich an
mal los.
Manipulationen. Das erste wäre Ankern. Müssen wir erklären, also, was Ankern ist?
Ja, jetzt müssen wir jetzt, genau, ich versuche so ein Quick and Dirty zu erklären. Im Endeffekt, Ankern bedeutet ja, dass ich dadurch, dass ich eine Zahl im Gespräch nenne, die dann die erste Zahl, die genannt wird, die fungiert als der Anker, ähnlich wie man wirklich im Schiff fahrt, sich das vorstellt mit dem Begriff Anker, da wo er liegt, liegt das Schiff halt auch. Und das kann ich nach oben oder nach unten nutzen. Es kommt eher aus der Psychologie. Es gibt ganz wilde Tests dazu, das geht jetzt, glaube ich, hier zu weit. Um es rauszufinden, Fakt ist, es funktioniert.
Ja.
Und die erstgenannte Zahl im Verkaufsgespräch fungiert als Anker.
Das heißt, so. Das 5.000-Euro-Sofa macht das 3.000-Euro-Modell zum Schnäppchen, sozusagen.
Sozusagen, genau. Oder halt, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wir wollen die Käuferperspektive mit reinbringen. Ja. Wenn du natürlich immer gleich von Anfang an ins Verkaufsgespräch reingehst und sagst, pass auf, ich habe für den Gartenlandschaftsumbau nur 1.500 Euro Budget zur Verfügung, dann muss sich der Galabauer natürlich auch davon erstmal hocharbeiten und kann nicht, tut sich vielleicht schwer mit seinem 25.000-Euro-Angebot, wird vielleicht ein bisschen die engere Kalkulation nehmen, wenn er gerade den Auftrag braucht, als vielleicht gewöhnlich. Wie gesagt, Ankern ist per se auch hier wieder eine Frage. Es ist natürlich eine Form der Manipulation. Auf der anderen Seite Es ist, glaube ich, jetzt kein bewusster Schaden, oder ist auch keine bewusste Falschaussage drin. Also ich glaube, damit kann ich ganz gut fein leben, theoretisch. Ich sollte mir aus Verkäufersicht bewusst sein, wann ich es einsetze. Ich sollte mir aus Käufersicht bewusst sein, wann ich es einsetze und wie es auch gegen mich eingesetzt wird.
Genau.
Und dann ist schon viel gewonnen. Aber hier, glaube ich, bin ich jetzt eher sagen, es ist eine gute, neutrale Technik, kann man einsetzen, kann man machen. Ja?
Aber man darf durchaus als Käufer vor allem darauf achten, wenn sehr früh im Gespräch mit relativ hohen Zahlen hantiert wird.
Ja.
So. Ich habe das nächste, ist sicherlich ein Favorite von dir, muss ich sagen. Verknappung. Also, nur noch heute.
Nur noch heute.
Und 13 Mal in den letzten 24 Stunden gebucht.
Ja. Also wie gesagt, Verknappung als solches, wie gesagt, vielleicht wieder thematisch erklärt, ist natürlich, wenn es nur noch eine begrenzte Anzahl vermeintlich an Plätzen gibt, dann ist das auch irgendwie logisch. Also wenn der Flug beispielsweise, den alle haben wollen zur Kirschblüte nach Japan, wenn ich da halt hinfliegen will, dann gibt es halt nur endlich viele Flüge und wenn du da fliegen willst, bist du halt teurer.
Ja.
Wenn du halt hinfliegen willst, wenn die Kirschblüte vorbei ist, dann wollen halt nicht mehr so viele hinfliegen, dann wird es halt wieder günstiger. Ja,
ja, das aber ist ja, das ist ja begründbar.
Das ist natürlich eine Verknappung.
Das aber ist da natürlich eine Verknappung. Der Flieger hat nur so und so viele Plätze.
Aber ja, und dass die alle zur Kirschblüte hinwollen, ist halt nun mal ein erhöhter Bedarf.
Wenn ich jetzt ein Online-Webinar verkaufen will, ja, da ist die einzige Verknappung die Systemleistung, die in der Lage ist, die Besucher aufzunehmen, aber da eben mit dieser Limitierung zu arbeiten, das finde ich persönlich unethisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, weil es ja auch dann halt die Abgrenzung, die künstliche Verknappung ist, die ja eigentlich gar keinen Grund hat, sondern die einfach künstlich herbeigeführt wird und sie ja auch gerne manipulativ eingesetzt wird, gerade auch durch diese, ich sag mal, neumodischen Techniken, in Anführungsstrichen, wie das Internet, wo man mit Cookies etc. pp. Dann sagen kann, nur noch 10 Minuten Warenkorb bei Eventim, wo das gemacht wird, die Plätze sind nur 5 Minuten reserviert. Klar, kann man auch sagen, ist inhaltlich begründet, wird aber halt deswegen gemacht, damit der Kunde schnell durchblickt und ich sage, ach, sprechen aber mit Schatzi drüber. Diese künstliche Verknappung wird ja in vielen Dingen gemacht, gerne auch natürlich in Kombination mit Rabattverkauf. Das heißt, nur heute, weil ich so ein toller Mensch bin und ihr seid die tollsten Stadt ever.
90% Rabatt.
Ja, genau, 90% auf alles, aber nur heute. Und das ist natürlich dann etwas, wo du sagst, ja, aber wenn das jede Woche stattfindet, bei jedem Webinar, dann ist es ja auch wieder eigentlich unehrlich, weil es wird ja immer suggeriert, es ist wirklich nur heute und dementsprechend muss ich jetzt schnell entscheiden, eben fernab der Rationalität. Und dann kommen wir wieder vielleicht zum Thema, was kann ich als potenzieller Käufer dagegen tun? Ja, Herr Lüthers, fällt dir was spontan was ein?
Nee, bitte erleuchte mich.
Ich kann ja eine Nacht drüber schlafen. Und,
genau das. Ja, vor allem ist es ja so, dass diese 90% Rabatt nur heute ja meistens auf den zuvor geankerten Preis ausgesprochen werden.
Ja, der dann halt in utopisch also früher hätte man Mondpreise gesagt, bevor man die ja dann verboten hat im Handel.
Ja.
Aber genau das ist das, was da gemacht wird, gerade halt leider auch in meiner, unserer Branche, ja, Beratung, Coaching, was auch immer. Da wird das Spiel ja auch gerne leider gespielt und wir müssen ja auch fairerweise sagen, es funktioniert halt ja auch sehr gut.
Ja.
Kurzfristig.
Also kurzfristig, das, was du sagst, halt sehr gut. Ist richtig, eine Nacht drüber schlafen und vielleicht dazu die Frage noch, ist das, was ich jetzt will, das, was ich vor diesem Gespräch, Webinar, Seminar, was es auch immer ist, auch schon wollte?
Und brauche ich es nächsten Morgen auch noch? Ja. Und dann ist ja die Frage, ja, natürlich verliere ich dadurch auch meinen Deal. Ich meine, ich kenne das aus meiner Welt, bei uns gibt es keine Rabatte. Natürlich, wenn du nicht heute keinen Vorteil hast, warum soll ich mich heute entscheiden? Kann ich mich ja morgen entscheiden? Ja, passiert. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, was mache ich mir denn damit kaputt teilweise auch? Also was mache ich mir in der Kundenbeziehung kaputt? Und wenn ich nur solche Kunden habe, die dann eigentlich die Kaufentscheidung bereuen, was habe ich dann für Pflegefälle zu betreuen? Weil eigentlich will der Kunde ja nicht mehr, aber ich habe halt die harten AGBs, die dann die Kunden nicht mehr rauslassen und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, wie will ich mit meinen Kunden arbeiten? Will ich für meine Kunden arbeiten, im Kundeninteresse, oder will ich nur für mein Bankkonto arbeiten? Ich glaube, wenn ich für meine Kunden arbeite, dass mein Bankkonto auf lange Sicht viel voller sein wird.
Ja, aber das ist natürlich jetzt auch wieder sehr Andreas Hoffmann ethisch gedacht. Ne? Also ich glaube, dass diese Vertriebsstrukturen, die genau diese Methoden einsetzen, die interessiert es überhaupt gar nicht. Ja, ob wie sie damit rüberkommen oder ob das jetzt irgendwie okay ist oder so. Ich glaube, hier geht es dann wirklich so ein bisschen oder sehr stark darum, dass der Kunde sich emanzipiert und tatsächlich drüber nachdenkt, ob er das braucht oder ob das, was ihm dort angeboten wird, tatsächlich den Wert enthält, der ihn dann weiterbringt.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, jeder darf sich ja auch die Frage stellen, wenn er nicht nur Käufer ist, sondern auch wenn er Verkäufer ist, wie möchte er arbeiten? Zur Wahrheit gehört dazu, dass ich kurzfristig vielleicht meinen Kunden verliere, aber auf lange Sicht mir mehr schade, ist meine persönliche Überzeugung. Wir werden es am Prime Day wieder erleben. Ja, stell dir vor, du hast 4 Wochen vorher den gleichen Artikel gekauft und kriegst ihn jetzt mit 20, 30, 40% Rabatt angeboten.
Ja, aber das ist eben genau der Punkt, den ich auch meinte eingangs, ne? Mit der Markt wird halt verbrannt. Das ist diese Abwehrhaltung bei Kunden, die eben einfach eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Die muss ich erst wieder mühsam auf den richtigen Weg bringen, richtig in Anführungsstrichen. Ja, weil da kostet eben noch ein paar Körner mehr, tatsächlich mit dem Kunden überhaupt erstmal ein qualifiziertes Gespräch führen zu können, um diese Abwehrhaltung einfach abzubauen.
Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Was mache ich, um Abwehrhaltung abzubauen? Ich gehe natürlich über Testimonials, ich gehe über Referenzen. Kann ich jetzt auch wieder sagen, ist manipulativ, aber es ist, glaube ich, ein besserer Weg, als irgendwelche Leistungsversprechen zu machen. Nur auch das Thema wird ja vielfach missbraucht, aber weil absolut. Natürlich dann immer, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, wenn ein Dienstleister jetzt 1000 Kunden beraten hat und er hausiert immer nur mit den 3 Best Cases, die jemals passiert sind und spricht vielleicht nicht darüber, wie die 997 anderen Kunden gelaufen sind und wie viele einfach Geld verloren haben, statt Geld gewonnen, dann ist das natürlich auch manipulativ. Und wenn du dann, so wie wir arbeiten, auch einfach mit ehrlichen Erwartungshaltungen umgehst, wo du sagst, natürlich gibt es diese Ausreißer, aber es gibt auch die Leute, die nichts dafür rausbekommen, weil sie vielleicht auch nichts dafür tun. Weil nur vom Dabeisein wirst du nicht reich über Nacht. Leistungsdenken haben ja auch viele. Nur du fällst dann natürlich erstmal wieder in der Gunst des Kunden temporär zurück, wo man sagt, ja, aber der verspricht mir ja jetzt ja nicht, reich über Nacht zu werden. Obwohl sie natürlich bei diesen anderen Ultimativversprechen eigentlich skeptisch sind. Aber du hast halt wieder diesen Effekt, dass du natürlich den Markt damit kaputt machst. Ja?
Da habe ich auch einen ganz konkreten Punkt, bevor ich zu dem komme. Bitte mal darauf achten, es gibt einen Unterschied zwischen Case Studies, Fallstudien und Konzeptstudien. Das ist was komplett anderes. Ja, wenn einer keine Fallstudien hat oder Case Studies hat, beziehungsweise diese belastbar sind, dann sind das Konzeptstudien. Und wenn er sie nicht so nennt, dann ist das Manipulation erster Kategorie. Aber worauf ich hinaus will, ist was anderes. Du bist Autor, du hast einen Bestseller geschrieben, ist wirklich ein Bestseller, aber wann ist denn ein Bestseller ein Bestseller? Auch damit wird der Schindluder getrieben, ohne Ende.
Ja, wenn ich jetzt nach den Gesetzmäßigkeiten im Markt gehe, und dann ist ja dieses Leistungsversprechen, was ja viele Leute auch machen, die mit dem Thema Buch veröffentlicht zu tun haben, wir machen dich zum Bestseller. Und das Geheimnis der Strategie ist, im Prinzip das ganze Marketing auf den Tag 1 der Veröffentlichung zu bündeln. Dann schießt du das Ding auf Amazon, hast vielleicht, ich sag jetzt mal nur 10, 15 Käufer vielleicht in deinem Segment. An dem Tag bist du natürlich dann Bestseller, weil mit den 10, 15 Verkäufen, oder vielleicht sind es auch 100 oder 150, ist ja wurscht, bist du dann halt besser als der Rest in deiner Nische. Dann bist du einen Tag Bestseller und dann wird dir gesagt, ja, jetzt kannst du dich Bestseller-Autor nennen und so wird es halt auch gelebt. Also wenn du bei LinkedIn und Co. schaust, wie viele alle Bestseller-Autoren sind und guckst dir die Bücher dann auf Amazon an, auf welchen Rankings die unterwegs sind, also dieses BSA, und guckst dann, was die für Verkäufe haben, nämlich keine oder wenig bis keine, also 2 im Monat oder so, und denkst, das ist doch kein Bestseller. Aber die sagen dann halt, ja, ich war mal an einem Tag Bestseller, haben dann noch einen Screenshot von dem Tag, wo sie dieses kleine orange Fähnchen dran haben. Und dann sind halt echte Bestsellerlisten, Spiegel-Bestseller, was auch immer, oder so wie du sagst bei uns, der sind jetzt mittlerweile 24, 26 Monate dauerhaft Bestseller-Status ist, ist natürlich was anderes.
Ja.
Aber so wird es halt dann wieder negativ, manipulativ ausgenutzt, weil man sagt, man betrügt absichtlich. Man war zwar ein Tag Bestseller, aber es ist halt kein Bestseller. Oder halt aktuell. Ja.
Noch ein Punkt.
Eine Frage der Wertewelt. Ja.
Noch ein Punkt, den ich sehr, sehr cool finde, ist dieses Statement, die meisten unserer Kunden, ohne Statistik.
Ja.
Die meisten unserer Kunden, ... Also auch kaufen diese, das sind so Sachen, ja, da merkst du eigentlich relativ klar, okay, hier ist dann relativ viel Luft drin.
Ja, also da sollte man als Käufer, wir haben ja heute die beiden Blickwinkel, da sollte man ein bisschen skeptisch sein, ja, da kann man ja immer hinterfragen. Auch hier hilft wieder mal zu hinterfragen oder auch, wie gesagt, 24 Stunden mal drüber nachzudenken oder vielleicht auch 2, 3 Tage. Und es wird ja dort gerne dann auch mit diesem Druck, also mal beim nächsten Thema, ja, mitgearbeitet, um zu sagen, hey, eben damit die Leute nicht nachdenken oder damit die Leute, ich sage halt nur blöd gesagt, nicht aufwachen, versucht man sie ja jetzt hier und heute zu einem Kaufabschluss zu drängen, den sie morgen eigentlich nicht tätigen würden. Das wissen sie, dass sie morgen nicht tätigen würden, also drängen sie ihn. Da kommen dann diese Geschichten, diese Leistungsversprechen, die meisten unserer Kunden oder diese ganzen, auch diese Testimonial-Leistungsversprechen, Und da ist natürlich der Punkt, wo ich sage, wie schütze ich mich davor? Und da ist für mich die klare Strategie mittlerweile zu sagen, hey, pass auf, ich habe schon grundsätzlich Interesse an dem, was du erzählst. Das klingt für mich erstmal plausibel. Ich würde mir A, nochmal gerne dazu Gedanken machen wollen. Und B, hätte ich gerne von dir einfach mal 5 Namen, die ich anrufen kann, mit denen ich direkt ins Gespräch gehe. Ja. Und wenn ich mit denen gesprochen habe und immer noch Bock habe, dann komme ich wieder auf dich zu. Ja. Dann wirst du relativ schnell nämlich merken, wer geht darauf ein.
Ja.
Wer hat seine Kunden auch mit vollen Klarnamen, Vorname, Nachname, Webdomain oder Firmentitel und Bezeichnung und was es alles gibt mit Fotos?
Ja.
Oder wer hat immer nur A.H. aus B. Ja?
Mit einem generierten KI-Bild.
Mit einem generierten KI-Bild oder auch nicht, ja? Ja. Dann siehst du sofort, wer öffnet dir die Tür und weil, ich sag mal, hey, wenn bei mir jemand sagt, kann ich nochmal mit 3 Leuten vorher sprechen, super gern, gebe ich die Nummern gerne raus, frag nur, welche Branche hättest du gerne. Manchmal machen das Kunden auch von sich aus, weil wir die Klarnamen ja haben. Aber super, herzlich willkommen. Die Einladung überlegst du eh gerne gut, sage ich immer, schlaf gerne nach drüber. Und dann ist die Welt fein. Aber wie gesagt, wenn jemand über Druck verkaufen will, dann wird er da ein bisschen sich rumwinden und sagen, hey, ich merke, du bist dir noch unsicher. Ja. Und welche Frage darf ich dir noch beantworten, damit wir jetzt hier und heute zu einer Kaufentscheidung kommen? Bla, 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 bla. So, ganze Scheiße.
Ist ein schöner
also Schutz.
Ja, sorry. Mach zu Ende.
Mach du, Schutz, wie gesagt, drüber schlafen und die Referenzen abfragen, um dich dann abzutelefonieren. Und dann kriegt man ja auch gute O-Töne raus. Natürlich kriegt man immer die besten Referenzen. Aber trotzdem, wenn du da mal ein bisschen kritisch bist, du gewinnst A, schon mal die Zeit. Und B, du hörst ein bisschen was raus.
Und das ist ein schöner Hook auf den nächsten Punkt, den ich hatte. Tatsächlich Informationsvorenthaltung. Das ist es ja. Und ich wollte eigentlich gerne darauf eingehen, das sogenannte Kennenlerngespräch. Aber ein kostenloses Kennenlerngespräch, wie so ein kostenloses Beratungsgespräch, ist nie kostenlos. Nie. Ja. Und das ist auch so ein Ding, was mich halt extrem beschädigt, weil bei mir heißt das Ding Discovery Call. Das geht ganz einfach darum, passe ich zum Kunden, beziehungsweise kann ich dem Kunden eine Lösung anbieten, die ihm weiterhilft. Und wenn wir nach 15 Minuten feststellen, dass wir weitere 15 Minuten oder auch mehr brauchen, dann finden wir die, aber wenn sich eben nach 15 Minuten rausstellt, es ist kein Fit, dann gehen wir auseinander und dann ist niemand dem anderen böse. Ja, aber ja, hier, um das kurz abzuschließen, ist es halt meistens so, dass in den meisten kostenlosen Beratungsgesprächen nach dem Setter-Closer-Prinzip sehr, sehr klar wird, dass hier und heute bereits ein Commitment gegeben werden muss, beziehungsweise letztendlich die Vorstufe des Closer-Gesprächs stattfindet.
Ja, genau. Also wenn dann du schon feststellst, dass du im nächsten Gespräch mit jemand anders sprechen sollst, ja, mit ihrer Eminenz, dem Closer, genau, der dann halt ein Verkaufsgespräch macht. Legitimes Geschäftsmodell vom Ansatz her, was natürlich vermeintlich dem Trainer, Berater, Coach, was auch immer, Verkäufer natürlich von unnützen Gesprächen abhalten soll, wird halt oft wieder instrumentalisiert und missbraucht. Ohne Frage. Wie gesagt, du investierst natürlich auch immer deine Zeit. Ja, das ist natürlich der Punkt, warum es auch nie kostenlos ist, weil man jeder mit seiner Zeit bezahlt. Aber du hast es schon gesagt, ich will ja auch erstmal schauen, ob ich dem Kunden helfen kann, also ob der Kunde zu mir passt. Du darfst ja aber auch entscheiden, will ich mit dem Kunden überhaupt arbeiten? Die Frage ist ja auch legitim.
Und das geht eigentlich relativ schnell. Ne? Das geht relativ schnell. Ich bin der Meinung, nach 15 Minuten weißt du das.
Zumindest, ob du mal noch 15 Minuten oder 30 Minuten investieren willst. Ob du noch
ein bisschen mehr brauchst, genau.
Genau, also ich meine, ich glaube nicht, dass man immer in 15 Minuten schon alles rausfindet und alle Problemstellungen und Herausforderungen, aber du weißt zumindest schon mal, ob der Nasenfaktor halbwegs passt, ob man Lust hat, nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr zu investieren.
Ja, und eben diese Komponente mit der Komponente, die du vorher angesprochen hattest, mit den Testimonials, sobald der Anbieter den Informationsfluss bestimmt, ja, und also gezielt Informationen eben vorenthalten werden, in Anführungsstrichen. Manipulation.
Ja.
Kritisch.
Ja. Ja, absolut. Und wie gesagt, was dann ja gerne noch gemacht wird, ist dann halt eben mit Schmerz, mit Angst, mit also Fear of Missing Out natürlich diesen
emotionaler Abhängigkeit.
Emotionaler Druck, ja, das ist natürlich auch etwas, was ja oft halt gemacht wird, um jetzt eine Kaufentscheidung herbeizuzwingen. Natürlich muss man halt auch manchmal den Kunden auch ein bisschen klar machen, dass das, wenn er was verändern will, dass er auch was dafür tun muss, ohne Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, der größte Faktor aus Käufersicht ist halt immer, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt entscheiden und darfst nicht über nachdenken, dann solltest du dich zurückziehen. Ich persönlich mache genau das Gegenteil. Teilweise dürfen Kunden bei mir heute gar nicht kaufen, sondern die müssen nochmal eine Nacht drüber schlafen. Könnte man jetzt auch ja sagen, bist du bescheuert. Ja? Verpasst Kunden, die kaufen wollen, hatte ich tatsächlich heute wieder. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand was verändern will, dann will er es morgen auch noch wirklich verändern.
Ja.
Und mit den Leuten kann ich dann halt auch arbeiten.
Vor allem, wenn du am Ende eines solchen Gesprächs dem Kunden wirklich einen Wert überlassen kannst, wo du auch bereit bist zu sagen, okay, wenn er jetzt nicht kauft, okay, dann ist der Wert in diesem Fall jetzt einfach weg. Aber dieser Wert oder dieser Wertbeitrag von dir in Richtung Kunden sorgt meistens dafür, dass das zweite Gespräch kommt und dass es dann auch erfolgreich ist.
Ja.
Du musst halt einen Wert rausstellen können. Das ist halt wichtig.
Ja.
Was mir sehr, sehr oft passiert und so erkenne ich das meistens, ist dieses ungebetene Coaching. Dass ich teilweise in Gesprächen bin, wo ich dann auf einmal merke, dass jemand so anfängt, diese typische Coaching-Mentalität raushängen zu lassen. Und anfängt, mich zu coachen. Ich will nicht gecoacht werden.
Ja, ja? Vor allem ein guter Coach braucht ja erstmal einen Auftrag, ein Mandat.
So, und da merkst du im Prinzip schon emotionale Abhängigkeit, ne?
Genau, die soll geschaffen werden, du bist ja das Opfer und du bist ja unfähig ohne mich, aber es war ja auch nicht schlimm, dass es bisher so schlecht war, sondern du wusstest es ja nicht besser, aber jetzt hast du mich ja gefunden, ja. Und jetzt kann ich dir sagen, aber wenn du jetzt natürlich mir nicht Vertrauen schenkst, dann habe ich auch kein Vertrauen in dich, oder wenn du nicht bereit bist, in dich zu investieren, warum sollen andere in dich investieren, das sind diese ganzen Druckfloskeln, aber wie du sagst, dieses unerlaubte oder ungefragte Coaching, Oberlehrer, Meister, ja. B-Lehrer, nennen wie du es willst, ist natürlich ein ganz klares Indiz für Druckverkauf.
Und hier auch wieder in Wechselwirkung mit den Testimonials.
Ja.
Ja. Also ich, selbst wenn das sympathisch stattfindet, Sympathie ist ungleich Vertrauen. Das ist ganz wichtig. Einfach. Ja.
Ist bei mir Glaubwürdigkeit.
Halt so ein, ist bei mir halt so ein Eskalationsbutton. Ja.
Ja. Ich würd aber gerne, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben die meisten Punkte drin, oder fällt dir noch was ein?
Nee.
Ehrlich gesagt, ich würde es gern positiv abschließen wollen. Ja, bitte. Ja? Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie so negativ stehen lassen. Ich glaube, viele von uns kennen aus Käufersicht diese Erlebnisse. Ich habe die auch alle selber durch auf der Käufersicht. Hab viel Geld verbrannt. Also mein teuerstes Konto in der Firma ist immer noch mein Lehrgeldkonto. Ja, da habe ich die,
hat
da
aber, kann ich jeder.
Unendlich. Ja, ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, haben die viele, also ich glaube, da habe ich die meisten Aktivitäten verbuchen, die ist sehr schnell sechsstellig geworden, dieses Lehrgeldkonto. Und ich verstehe natürlich umso mehr auch jeden Kunden, der skeptisch ist, der hinterfragt, so, wenn er auch mit mir ins Gespräch geht, Hoffmann, meinst du es ehrlich, willst du wirklich? Und ja, ich verliere auch dadurch Kunden, weil ich das halt offensichtlich dann nicht ausreichend schaffe, aufzubauen. Oder ich halt eben nicht mit utopischen Leistungsversprechen komme, sondern mit realistischen. Und dann muss ich halt einfach auch sagen, hey, ich bleibe trotzdem bei meinem Wertesystem und ich bleibe trotzdem bei meinem Suchverkaufansatz, weil ich sage, ich will mit Leuten arbeiten, wo ich eben ein Mandat habe zu arbeiten. Und es funktioniert ja auch seit vielen Jahren. Jetzt hat man mal kurzfristig den einen oder anderen Kunden weniger, aber auf lange Sicht hat man den richtigen Kunden. Und die dann auch bereit sind, wirklich was zu verändern, weil sie nicht nur durch ein, ich sag jetzt mal, gut strukturiertes, vielleicht auch negativ manipulierendes System quasi jetzt in 30, 60 Minuten verkaufen, sondern weil die Kunden wirklich einen Schmerz haben, den sie lösen wollen und doch lösen bereit sind zu wollen. Komisches Deutsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja. So. Ja. Also ich glaube, in erster Linie als Verkäufer muss man sich einfach überlegen, wo startet eine Manipulation? Ja, möchte ich ohne Manipulation verkaufen, wirklich einen echten Mehrwert schaffen? Ja, ist der Mehrwert auch auf beiden Seiten? Ist das Kundenbedürfnis hier größer als mein Eigennutz? Das sind halt einfach alles so Sachen, die darf man sich überlegen, ob man das...
Meist für den Kunden oder meist nur für mich?
Ja, genau. Sicherlich gibt es Vertriebsstrukturen, denen ist das egal, die setzen Bewusstsein der Closer ein und denen ist das egal. Aber ja.
Als Verkäufer darf ich es mir überlegen, sollte ich es mir überlegen. Als Käufer haben wir, glaube ich, ein paar Beispiele heute mit drin, wie wir vielleicht das ein oder andere Buchen auf dem Lehrgeldkonto quasi verhindern können. Wenn wir das geschafft haben, bin ich sehr dankbar dafür.
Ja.
Dann war das eine gut investierte Episode. Vielen Dank vielleicht fürs Weiterleiten, Teilen für die Leute, die den Schmerz auch schon mal erlebt haben. Oder du eine Freundin davor bewahren willst, auch vielleicht in so eine Falle mal wieder reinzulaufen, nachdem sie oder eher vielleicht schon dreimal reingelaufen ist, noch ein viertes Mal reinzulaufen. Also gerne weiterleiten. Ansonsten sage ich vielen Dank. Danke fürs Zuhören, oder?
Ja, danke fürs Zuhören.
Noch einen sagen, Herr Lüthers. Hau noch rein.
Ja, das sind eben drei Sachen, die habe ich gelernt. Über die Jahre. die Höflichkeit, ja, in einem Gespräch darf nicht über dem Selbstschutz stehen. Ich bin ein höflicher Mensch. Mir ging es des Öfteren mal so, dass ich eben selbst in einem schlimmen Druckverkaufsgespräch nicht den Absprung gefunden habe, ja, und immer noch höflich bleiben sollte. Dafür besteht dann keine Notwendigkeit mehr, wenn das so ist. Dann als zweites hilft es mir sehr, sehr klar, wenn ich zum einen, wenn Verknappung angewendet wird, nachfrage, warum eigentlich nur heute? Und den Verkäufer mal antworten lasse, warum eigentlich nur heute?
Und ist das plausibel?
Und dann als drittes, und wenn die ersten beiden nicht funktioniert haben, funktioniert spätestens das, zu sagen, ich entscheide grundsätzlich nie sofort. Grundsätzlich nicht. Und das ist so ein Mantra für mich, um mir in Erinnerung zu rufen, dass ich tatsächlich nicht immer sofort entscheide. Und im Gespräch wirkt es halt meistens Wunder, weil es dann dieses Gespräch tatsächlich beendet. Aber ich weiß, dass du noch, und ich lasse dich nicht ohne das Ding gehen, ich weiß, dass du eine tolle Möglichkeit hast, wie du ein Druckverkaufgespräch, von dem du von vornherein weißt, dass es ein Druckverkaufgespräch wird, abwendest.
Ja, vor allem, wie ich aus diesen Listen rauskomme,
ja.
Weil es gibt ja so Druckverkäufer, da hast du alle 4 Wochen einen Anruf, meistens auch immer jemand anders, weil der andere schon wieder nicht mehr da ist. Und ich habe am Anfang immer gesagt, hey, hört mich auf, bitte mich anzurufen, lasst mich in Ruhe, ich ziehe euch die Freigabe, dann sagt er, ja, mache ich, und trotzdem kriegst du 4 Wochen
wieder. 3 Monate Ruhe und dann geht's wieder los, genau.
Genau, und dann habe ich halt mir nur angewöhnt, ich muss halt einfach mal von meinem hohen Ross runter und sage immer, hey, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, aber das mit der Selbstständigkeit und mir, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich bin jetzt Aushilfslehrer geworden, bitte, das soll keine Diskreditierung sein. Gegenteil, ich finde es super, aber es geht mir darum, dass die Leute merken, sie haben kein Kaufpotenzial bei mir, kannst ausdenken, was du willst. Dass die Leute einfach sagen, wenn sie kein Potenzial mehr in dir sehen, das ist der einzige Grund, wie du aus dieser Liste wieder rauskommst.
So.
Und dann seitdem habe ich immer Ruhe, wenn ich dann sowas sage. Wie gesagt, ich finde, Aushilfslehrer ist ein toller Beruf, ja, aber der hilft mir in dem Fall, aus diesen scheiß Listen rauszukommen. Damit habe ich wieder mehr Zeit für mich, für meine Family und für meine Kunden, und dann habe ich viel Zeit gewonnen.
Du darfst es übrigens sagen, um dich zu rehabilitieren, weil du kommst aus einem Lehrerhaushalt, deine beiden Eltern sind Lehrer, also das ist keine Diskreditierung der Lehrerschaft. Nein, aber du hast ja gesagt, denkt euch was aus, aber irgendetwas
in dieser... Genau, und ich bin ja im Prinzip auch Lehrer. Ja?
Ihr dürft halt nicht mehr selbstständig sein, das ist ganz wichtig. Ja, ihr habt die Selbstständigkeit aufgegeben, aufgekündigt und seid jetzt...
Irgendwas.
Keine Ahnung, irgendwas.
Eselzüchter so. In Griechenland.
Aber irgendwas, was halt für diese Art von Phishing nicht relevant ist. So, und jetzt können wir wirklich aufhören. Jetzt sind wir wirklich
durch. Du hast ja auch 3 wunderbare Dinge erzählt, die mag ich nur noch unterstreichen. Das ist so super, wie das alles 3 funktioniert. Fragt nach Testimonials, die ihr anrufen könnt, kommt da auch aus dem Gespräch raus. Ja. Und dann mit einer erfolgreichen Zeit, mit möglichst wenig Buchungen auf dem Lehrgeldkonto und natürlich mit ganz vielen wunderbaren Kunden, Neukunden und vor allen Dingen wiederkehrenden Kunden, die gerne bei euch kaufen. Das ist das, um was es geht. Das ist die eigentliche Belohnung, wenn man auch ethisch verkauft.
Bei Fragen bitte melden. Schöne Woche.
Wenn man keine Fragen hat, gerne weiterleiten. Ich will einmal das letzte Wort haben.
Ja, sehr gut. Auf Wiederhören.
Tschüss.